Heute spreche ich mit Dr. Albert, CIO von Lupus Alpha, und zwar über das Thema Nebenwerte.
Guten Tag, Frau Borse, ich freue mich auf das Gespräch.
Dieses Jahr ist für die deutschen Nebenwerte, abgesehen von diesem Rücksetzer im April, ja doch sehr gut gelaufen. Was waren die Haupttreiber dafür?
Also für die deutschen Nebenwerte war sicherlich der Haupttreiber, dass Deutschland sich von seiner fiskalischen Ausrichtung vollkommen überraschend verändert hat. Vollkommen überraschend für die Welt, die Deutschland eher als fiskalisch sehr, sehr diszipliniert kennt und dann auf einmal überrascht worden ist, dass Deutschland ein großes Fiskalpaket hier auf den Weg bringen möchte, welches einerseits in Richtung Infrastruktur und andererseits in Richtung Verteidigung gerichtet ist. Das hat für viele Investoren das Interesse an deutschen Small Midcaps hier neu entfacht. Denn auf Basis der letzten Jahre waren die deutschen Nebenwerte sehr günstig bewertet. Und das hat hier einfach zu diesem starken Interesse auch noch beigetragen.
Nun ist ja viel Geld in passive Strategien, also ETFs, geflossen. Warum?
Wir müssen feststellen, dass wir heute in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, die von Headlines und von kurzfristigen Impulsen geprägt ist. Es braucht immer Zeit für einen aktiven Ansatz, eine vernünftige Due Diligence zu machen, aus den vorhandenen Fonds gute Fonds auszuwählen, sich mit den Ansätzen vertraut zu machen. Und wenn Sie am Dienstagmorgen das Gefühl haben, Sie wollen schnell in den Markt, dann ist der schnellste und effizienteste Zugang sicherlich ein passives Investment, weil Sie erstmal im Markt drin sind. Und es eben auch viele Spieler gibt, die überhaupt nicht planen, hier langfristig investiert zu bleiben, sondern diese Welle reiten. Und wenn die Welle vorbei ist, dann kommt die nächste Welle. Das kann ein Land sein, das kann ein Sektor sein, das kann ein Thema sein. Also es gibt ganz viele Investoren mittlerweile, die überhaupt nur noch passiv investieren. Und Deutschland war so ein augenfälliges Beispiel dafür, dass man da jetzt ganz schnell rein muss, sodass sich passive Produkte angeboten haben. Das sieht man auch in ganz vielen anderen Bereichen.
Jetzt scheint der Trend aber ausgelaufen zu sein, der Trend gen Deutschland, Europa, und ja, USA hat ganz schön aufgeholt die letzten Wochen. Was bedeutet das jetzt für den Nebenwertebereich?
Ich glaube, dass dieser kurzfristige Trend tatsächlich hier etwas an Schwung verloren hat. Aber das Interesse für Small Midcaps ist aus unserer Sicht insofern ungebrochen, als diese Aktien ja eine Phase der Underperformance durchlebt haben, seit dem Jahr 2021. Und wir jetzt über einen sehr langen Zeitraum seit den 90er Jahren wissen, dass solche Phasen der Underperformance zwischen 3 bis 4 Jahre, auch bis zu 7 Jahre gehen können. Und es gibt viele Investoren, die warten einfach ab, wann eine solche Assetklasse auch wieder insgesamt zurückkommt. Und das scheint jetzt der Fall zu sein. Und deshalb sind vielleicht die kurzfristig orientierten Investoren hier rausgegangen. Aber strategische Investoren, die auf die Bewertung, gerade im Vergleich zu Large Caps gucken, haben wieder Interesse an der Assetklasse. Und das ist was, was nach vorne auch bestehen bleibt.
Und was spricht denn gerade jetzt für aktives Management?
Ja, für aktives Management spricht ja grundsätzlich, dass man versucht, über einen aktiven Ansatz eine Mehrrendite gegenüber einer Benchmark zu erreichen, was auf 1 Monat, 3 Monate, 12 Monate keinen Unterschied zu einem passiven Ansatz macht. Weshalb auch viele Investoren, die so kurzfristig investieren, das gar nicht suchen. Die suchen nicht die Mehrrendite. Die Mehrrendite gegenüber einem passiven Ansatz ist ja deshalb interessant, weil sie auf lange Frist wie ein Zinseszinseffekt wirkt. Und wenn Sie sich unsere Publikumsfonds angucken mit teilweise über 20-jähriger Historie, dann haben die tatsächlich über die lange Zeit ein sehr, sehr großes Performance-Differential aufgebaut gegenüber ihrem Index, weil das Alpha, das aktive Strategien ermöglichen, hier eben kumulativ wirkt. Das Tückische an den aktiven Strategien ist natürlich, dass sich jeder hier eine gewisse Linearität wünscht, am liebsten jedes Jahr konstant 2% Alpha. Das ist in manchen Umfeldsituationen nicht zu erreichen. Wir haben im Moment ein sehr schwieriges Umfeld für aktive Ansätze. Das gilt für sehr viele aktive Manager, auch für sehr viele gute aktive Manager. Wenn Sie in bestimmte Peergroups gucken, dann sehen Sie, dass die Benchmarks relativ weit oben sind, also praktisch der passive Manager, der beste Manager gewesen ist. Das sehen Sie immer dann, wenn Sie sehr starke Makromärkte haben, und das sehen Sie dann, wenn die Performance durch relativ wenige Einzelaktien und durch relativ wenige Themen gemacht wird. In den USA ist das Beispiel natürlich der ganze Bereich der MAG-7-Aktien, die hier den S&P 500 getrieben haben. Und in Deutschland ist das der Bereich der Rüstungsaktien, die im ersten Halbjahr so sehr stark dominiert haben, nachdem sie jahrelang keine Rolle gespielt haben.
Und jetzt in die Zukunft geblickt, welche Unternehmen werden denn jetzt künftig besonders profitieren hierzulande und welche sind vielleicht schon gut bewertet?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier ansprechen. Es gibt sogenannte Baskets, über die Themen abgebildet werden. Dazu gehört zum Beispiel der deutsche Infrastrukturbasket. Und da sind eine Reihe von Unternehmen drin, die vermeintlich von den Infrastrukturinvestitionen profitieren. Nach unserer Beobachtung sind diese Baskets nicht immer richtig zusammengesetzt, weil es viele Werte in der ersten und in der zweiten und dritten Ableitung gibt, den man nicht sofort ansieht, dass sie davon profitieren. Und es gilt jetzt genau die Unternehmen zu finden, die wirklich von Infrastrukturausgaben profitieren, die wirklich auch von Rüstungsausgaben profitieren. Und viel Bewertung ist jetzt vorgelaufen. Viele Unternehmen haben eine relativ hohe Bewertung, die in diesem Dunstkreis wahrgenommen werden. Und die Ergebnisse des letzten Quartales und der nächsten Quartale werden zeigen, was die guten Unternehmen sind. Und auf Basis von fundamentalem Stockpicking kann man eben eine Einschätzung finden und sich in diese Unternehmen hinein exponieren.
Also kann man nicht eine Branche nennen oder ein Basket, wie Sie das nennen, sondern das sind dann einzelne Unternehmen innerhalb dieser Brackets.
Ja, man kann schon Baskets nennen, aber man muss dann natürlich innerhalb dieser Baskets tatsächlich sehr genau schauen, weil es da auch besser aufgestellte Unternehmen gibt und besser geführte Unternehmen und mit mehr Kapital ausgestattete Unternehmen. Und es gibt eben auch welche, die einfach nur in einem guten Umfeld dort mitschwimmen, aber sobald sich das ein bisschen eintrübt, dann eben auch die ersten sind, die große Probleme kriegen. Wir sehen sehr häufig direkte, wir nennen das Peer-Unternehmen, also Unternehmen in einer Peer-Group-Analyse, die eigentlich ähnlich aufgestellt sind, wo sich ein Unternehmen operativ sehr gut entwickelt und den Unterschied macht und ein anderes, was eigentlich ganz ähnlich aufgebaut ist, sich sehr schlecht entwickelt. Sehr häufig macht da die Managementleistung sozusagen die Umsetzung des Weges zum Erfolg, zur Realisierung des Geschäftsmodells hier den Unterschied. Und darüber muss man im Vorfeld eine Einschätzung treffen.
Mittlerweile scheint ja zumindest festzustehen, welche Zölle deutsche Unternehmen, deutsche Exporteure in die USA zahlen müssen. Welche Auswirkungen hat das in Ihrer Einschätzung nach auf Large versus Small und Midcaps?
Leider ist das ein Trugschluss, dass feststeht, welche Zölle zu zahlen sind. Wir gehen alle von den 15% aus. Aber wir haben ja auch gesehen, dass Trump über Nacht eingefallen ist, ganz am aktuellen Rand, dass er eben nicht nur Stahl- und Aluminiumimporte besteuern möchte, sondern auch 400 Produktkategorien von Produkten, in denen Stahl und Aluminium verbaut ist. Weil jemandem in seinem Umfeld, ihm wahrscheinlich nicht selber, aber jemandem in seinem Umfeld aufgefallen ist, dass natürlich auch Produkte einen sehr hohen Stahlanteil haben können. Deshalb werden jetzt Eisenbahnwaggons und Motorräder und andere Stahlprodukte, die in die USA importiert werden, mit 50% Zoll belegt. Deshalb wissen die Unternehmen eben gar nicht so richtig genau, wie die individuellen Zölle sind. Denn eine solche Zollklatsche kann einen jeden Tag ereilen. Man denkt, man weiß jetzt, man hat 15%. Man hat sich mit seinen Abnehmern darauf geeinigt, wer diese Last trägt, hat die Verträge angepasst, hat die Mengen angepasst und morgens wacht man auf und stellt fest, okay, ich falle jetzt unter ein neues Zollregime. Und das große Problem dabei ist, es gibt drei Arten von Geschäftsbeziehungen, die man sich hier in der Analyse angucken muss. Das eine sind die, die sagen, egal wie hoch der Zoll ist, ich verkaufe in die USA, das ist ein strategischer Markt, ich nehme auch kurzfristig Verluste in Kauf und ich versuche einen Teil des Zolls auf die Abnehmer abzuwälzen, was sicherlich auch geht. Dann gibt es einen Teil der Exporteure, die schlichtweg sagen, verkaufe ich halt nicht mehr in die USA. Ich habe eh ausgelastete Kapazitäten, man reißt sich um meine Produkte weltweit und ich muss diesen Hasel nicht haben. Und dann gibt es die in der Mitte dazwischen, die, wenn der Zoll bei 15% ist, exportieren, wenn er bei 25% ist, nicht mehr exportieren. Und diese Gruppe, die in der Mitte ist, die sorgt für Unsicherheit und die macht am Ende des Tages wahrscheinlich auch aus, ob wir hier in eine gesamtwirtschaftliche Abschwächung hineinlaufen oder ob das relativ neutral ausgeht.
Okay, apropos Abschwächungen, die jüngsten, sagen wir mal, Frühindikatoren sehen ja nicht mehr ganz so gut aus, wie das vielleicht dann vor ein paar Monaten noch aussah. Welche Auswirkungen hat das denn Ihrer Einschätzung nach auf die Nebenwerte?
Es ist tatsächlich so, dass am Jahresanfang die Stimmung ja sehr schlecht war. Die ist dann mit diesem großen fiskalischen Paket und der neuen Bundesregierung schlagartig positiv angesprungen. Aber jetzt ist es natürlich so, dass die Projekte eben noch nicht in der Umsetzung sind und man das in den realen Zahlen noch nicht sieht. was wiederum die Erwartungskomponenten eintrübt. Ich glaube, dass es eine große Erwartung für das Jahr 2026 gibt, was sich auch daraus speist, dass die USA dann in die Midterm-Wahlen kommen und man hofft, dass diese erratische, sprunghafte US-Politik dann auch zu einem Ende kommt, weil die auch selber kein Interesse daran haben können, eben keine ökonomische Erfolgsgeschichte zu sein. Und davon profitieren selbstverständlich eben auch europäische Unternehmen und auch europäische Small Midcaps.
Thema Zinsen, der Zinssenkungszyklus, zumindest im Euroraum, scheint sich halt dem Ende zuzuneigen. Was hat denn das für Folgen für die Nebenwerte?
Also zuerst mal ist es gut, dass die Zinsen zurückgekommen sind, weil die Nebenwerte deutlich stärker unter gestiegenen Zinsen infolge der Inflation in den Jahren 22 und 23 gelitten haben als Large Caps, einfach weil Nebenwerte stärker auf Refinanzierung und auch auf Bankenrefinanzierung angewiesen sind. Von daher ist es erstmal eine gute Nachricht, dass die Zinsen niedrig sind. Auf dem Niveau, wo sie jetzt sind, sind sie eine ganz normale Kostenkomponente. Und es ist ja eine gute Nachricht, dass die Inflationsrate wieder im Zielbereich liegt, sodass man hier einfach Planungssicherheit hat. Weil das Schlimmste ist, wenn man hier mit Überraschungen rechnen muss. Die Nullzinszeit ist vorbei. Wir werden uns an positive Zinsen alle wieder gewöhnen müssen. Das hat in vielerlei Hinsicht auch manchmal einen disziplinierenden Effekt, was den Kapitaleinsatz und die Kapitaleffizienz angeht. Das ist aber heutzutage kein besonderer Belastungsfaktor mehr für Small Midcaps.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Fiskalpaket. Was müssen denn Politik und auch die Unternehmen selbst ihrer Ansicht nach tun, damit das Paket auch tatsächlich Wirkung zeigt?
Ich glaube, dass viele Unternehmen tatsächlich eine Sache machen, die zwar risikoreich ist, die hier aber angesagt ist, einfach in Vorleistung gehen. Insofern, als vollkommen klar ist, dass die Kapazitäten im Bauinfrastrukturbereich, die wir heute haben, schlichtweg nicht ausreichen werden, weil auf einmal alle Brücken und Tunnel und das Schienennetz und die Straßen und Kitas und alles instand setzen wollen. Die Unternehmen sind gut beraten, da wo es geht, in Vorleistung zu gehen und eben auch Ressourcen aufzubauen, um dann, wenn die Aufträge kommen, eben auch leistungsfähig zu sein. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Und gerade aus der Rüstungsindustrie gibt es ja auch die Forderung nach Auftragssicherheit. Ich glaube, dass sich da Politik und Unternehmen aufeinander zubewegen, auch eine andere Art des Dialoges gefunden haben. Aber die nächsten Monate werden zeigen, ob dann auch tatsächlich diese erhofften höheren Auftragseingänge sich realisieren.
Gibt es denn auch einen Appell Ihrerseits an die Politik?
Sinnlose Appelle spare ich mir.
Gut. Ja, und dann die zentrale Botschaft an die Investoren jetzt, was deutsche Nebenwerte angeht. Was würden Sie da sagen?
Also ich glaube, dass eine der mächtigsten Entscheidungen, die man überhaupt als Investor hier fällen kann, ist die der strategischen Asset Allocation. Und wir müssen uns nochmal vor Augen halten, dass die Fortschreibung der ganz kurzfristigen Trends nach vorne immer eine gefährliche Sache ist. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Small Midcaps gegenüber Large Caps einen historisch selten gesehenen Bewertungsabschlag haben, der nicht gerechtfertigt ist, weil Small Midcaps im Mittel, das gilt nicht für jedes Unternehmen, aber im Mittel stärker wachsen als Large Caps. Und es gab zwar eine gute Kursaufholung, aber diese Unterbewertung besteht immer noch. Und es gibt guten Grund zu der Annahme, dass wenn wir in eine Phase wirtschaftlichen Wachstums kommen, dass Small Midcaps davon überproportional profitieren. Von daher gehören die in jede strategische Asset Allocation und damit auch allokiert.
Und noch ein bisschen konkreter, wenn Sie sagen, die Unterbewertung besteht immer noch, können Sie das an Zahlen festmachen?
Ja, also wenn wir zum Beispiel auf Kurs-Gewinn-Verhältnisse gucken, dann ist es so, dass bei den Large Caps das Forward KGV, also das in der Zukunft erwartete KGV, bei um die 14 liegt. Für 2026 im Small Cap-Bereich sind wir bei 12,5. Und normalerweise ist es so, dass in einem normalen Umfeld ich erwarten würde, wenn die Large Caps bei 14 sind, dann sind die Small Mid Caps wegen der höheren Wachstumsrate vielleicht bei 16. Das heißt, alleine nach dieser einfachen Größe betrachtet, ist hier immer noch Luft nach oben. Und es gibt überhaupt keine Euphorie und kein Crowding in dieser Asset-Klasse, weil viele Investoren schlichtweg einfach noch nicht zurückgekehrt sind. Und das spricht für weitere Nachfrage und damit für weitere höhere Bewertung.
Und jetzt nochmal zusammenfassend, warum dann aktiv und nicht passiv?
Ja, aktiv vor allen Dingen auch deshalb, weil wir jetzt natürlich in einer gewissen Euphoriewelle alle Werte mit nach oben gezogen haben. Aber die Realität ist ja so, dass in der Regel nicht alle Werte von einem guten Umfeld profitieren. Man muss da schon sehr selektiv vorgehen. Man muss genau gucken, welche Branchen, auch welche Themen hier von Relevanz sind. Und dann innerhalb dieser Branche und Themen muss man gucken, was sind die wirklichen gut geführten Einzelunternehmen, die die richtigen Produkte haben, die ein Angebot machen können, die profitabel sind. Und das bedarf einfach eines fundamentalen, sorgfältigen Auswahlprozesses, den ein passiv gestrickter Fonds, der eine immer irgendwie zufällig zusammengestellte Benchmark abbilden muss, eben gar nicht leisten kann, weil da auch Bereiche drin sind, die von einer prosperierenden Wirtschaft vielleicht gar nicht profitieren können.
Jetzt ist ja der Smaller German Champions auch recht gut gelaufen dieses Jahr. Können Sie noch mal erläutern, wie das dazu kam und was da vielleicht besonders gut performt hat?
Ja, der Smaller German Champions hat ja vom Universum her Investitionen im Bereich der kleinen Werte, im Bereich des SDAX, im Bereich des MDAX, der mittelgroßen und auch im Bereich des unteren DAXes, weil viele Werte, die im unteren DAX sind, sind ja ehemalige Midcaps. Und was uns dieses Jahr sehr überrascht ist, wie die Streuung der Renditen war, weil anders als in anderen Jahren war der MDAX gar nicht so sehr stark. Der war stark, aber vor allen Dingen getrieben durch 3, 4 Rüstungswerte, die sich extrem gut entwickelt haben. Was dieses Jahr sehr stark war, waren die Werte im SDAX-Bereich. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Investoren wegen der gesamten Zolldiskussion und auch wegen der Wechselkursdiskussion ob des schwächeren Dollars sich auf binnenwirtschaftlich orientierte Unternehmen fokussiert haben, die sie natürlich stärker im SDAX finden, weshalb wir viele Werte haben, die quasi einen Bewertungsschritt gemacht haben von Micro to Small. Das heißt, die haben als ganz kleine Werte im Jahr gestartet und haben sich im Jahresverlauf 2025 dann verdoppelt. Da kann ich ein paar Beispiele nennen. Dazu zählt eine Deutz, die mit 500 Millionen Market Cap ins Jahr gestartet ist und jetzt über 1 Milliarde hat. Dazu zählt eine Foslo, die auch rund 500 Millionen hatte, jetzt über 1 Milliarde hat. Und die sind da sehr gut gelaufen. Und weiterhin sind gut gelaufen eben auch die Werte im unteren DAX-Bereich. Und der klassische MDAX, der eben auch viele Spezialanbieter aus der Industrie hat, der ist noch etwas zurückgeblieben, weil diese Werte eben auch häufig eine Exponierung in die USA haben und damit nur US-Dollar und eine Zollexponierung. Und da hat es in vielen Werten einfach eine Zurückhaltung gegeben. Deshalb ist die sehr gute Performance, die wir dieses Jahr gesehen haben, eigentlich aus 2 Quellen gekommen, die wir nicht immer als die Quellen für so eine gute Performance sehen.
Herr Dr. Albert, ich danke für das Gespräch.
Vielen Dank, es war meine Freude.